Nachgefragt, Wissen wie es läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
In Berlin wurde im November das Baumgesetz beschlossen. Die Stadt soll bis 2040 mehr als doppelt so viele Bäume bekommen. Die Zahl der Stadtbäume soll von aktuell 440.000 auf 1 Million bis zum Jahr 2040 steigen. Wir erinnern uns an diesen Sommer in Karlsruhe. 35 Grad, kein Schatten, der Asphalt glüht und du denkst dir, warum ist hier eigentlich kein Baum? Genau diese Frage stellt sich die Wissenschaft auch. Und einer, der es ganz genau wissen will, ist Jan Totzki vom Institut für Geographie und Geoökologie. Er forscht an Stadtbäumen, den stillen Heldinnen unserer Städte, denn Stadtbäume leben härter als Waldbäume. Wenig Platz, trockene Luft, heiße Füße und trotzdem sollen sie Schatten spenden, CO2 binden und bitte schön grün aussehen fürs Stadtbild. Wie sie das schaffen und was wir tun können, damit sie nicht die Blätter hängen lassen, darum geht's heute. Wir sprechen über Baumstress, Hightech-Sensoren, Karlsruher Pilotprojekte und die Frage, welche Baumarten die Klimakrise wegstecken können. Also lehnt euch zurück, gießt vielleicht nebenbei eure Balkonpflanze und hört rein. Hier ist Nachgefragt, Wissen wie es läuft, der Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin Gabi Zachmann und hier kommt Stadtbäume im Klimawandel mit Jan. Hallo Jan.
Hallo Gabi.
Jan, du forschst an Stadtbäumen. Warum sind gerade sie so wichtig für unser Leben in der Stadt?
Die Stadt an sich ist ja erstmal ein zentraler Lebensraum für uns Menschen. Ein Großteil der Menschheit lebt ja in Städten. Deswegen ist es wichtig, dass eine Stadt lebenswert für uns Menschen ist und bleibt oder noch lebenswerter wird. Und die Bäume spielen da eine zentrale Rolle, es lebenswerter zu gestalten. Sie kühlen uns, sie verbessern unser mentales Wohlbefinden, also wie es uns geht. Unser Stresslevel kann reduziert werden durch Stadtgrün, bietet Lebensraum für andere Pflanzen und Insekten und Vögel und allerlei Tiere. Deswegen eine wichtige Rolle und auch eine sehr komplexe Rolle in unserer Stadt.
Und was fasziniert dich an Stadtbäumen so sehr, dass du dir sogar dein Leben und deine Forschung widmest?
Ich bin tatsächlich so ein bisschen unverhofft, unerwartet in das Thema reingerutscht, Stadtbäume. Insgesamt faszinieren mich Pflanzen und wie die mit ihrer Umwelt interagieren und generell die Pflanzenphysiologie oder Ökophysiologie. Und in Stadtbäume bin ich dann durch eine Nischenvorlesung reingerutscht, wo ich dann auch gesehen habe, meine ganze Ausbildung hat ja im Wald entweder stattgefunden oder in der Klimakammer, also in Gewächshäusern.
Du hast Biologie studiert?
Nee, ich habe Umweltwissenschaften studiert.
Ah, okay.
Genau, aber mit dem Hintergrund Ökologie des Klimawandels, so hieß der Schwerpunkt. Und genau, da bin ich dann über eine Nischenvorlesung zu Stadtbäume und Pathogene reingerutscht in das Thema. Und da habe ich das Thema so fasziniert, weil, wie gesagt, dass der Lebensraum Stadt ja für den Menschen so wichtig ist, war mir schon immer klar. Und ich selber mag ja die Stadt gerne, ich lebe dort gerne. Aber noch lieber lebe ich in einer grünen Stadt mit vitalem Baumbestand oder mit viel Stadtgrün. So bin ich in das Thema reingekommen, also durch Interesse an Pflanzen und durch das Bewusstsein, dass irgendwie Bäume in der Stadt oder die Stadt sehr wichtig ist für uns Menschen.
Und wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Bist du im Labor oder bist du draußen unterwegs?
Ich bin im Labor unterwegs, weil ich unter anderem auch Bruderprobe analysieren muss. Aber ich bin meiste Zeit im Feld, um Sensoren anzubringen, zu warten, Batterien auszutauschen, Daten auszulesen, Bruderprobe zu nehmen zum Beispiel oder andere Probe zu nehmen. Also ich würde so sagen, 2/3 meiner Woche verbringe ich so im Feld, gerade im Sommer. Jetzt Ende der Vegetationsperiode eher mehr im Büro und im Labor.
Also Feld meint ihr auch die Stadt. Auch die Stadt ist euer Forschungsfeld.
Genau.
Also du läufst da nicht über den Acker, sondern du meinst das Forschungsfeld.
Genau, wie Feldarbeit ist einfach immer Arbeit nicht vorm PC.
Genau. Und Feldarbeit hast bei euch nicht Kartoffeln ernten.
Genau.
Aber jetzt lass uns nochmal allgemein werden und erklär mir mal, warum leiden denn Stadtbäume stärker unter Hitze und Dürre als Waldbäume? Oder stimmt es gar nicht?
die Probleme, die wir jetzt gerade klimatisch haben, also mehr und längere Dürren, höhere Temperaturen oder Extremtemperaturen, das Problem haben wir vielleicht noch mehr in der Stadt, weil dort die ganze Architektur und wie die Stadt gebaut ist, das alles noch verstärkt oder mehr ins Extreme zieht. Also durch die Versiegelungen oder durch unsere Gebäude, die hochgebaut sind oder auch die Baumaterialien, die wir verwenden, ist die Temperatur in Städten ja im Durchschnitt höher als in umliegenden Gebieten oder eher naturnähere Gebiete oder Ökosysteme, wie zum Beispiel jetzt im Wald. Und auch durch Versiegelung oder unsere Drainagesysteme in unserer Stadt sorgt es dafür, dass einfach Wasser, wenn es mal regnet, eher schnell abgeleitet wird.
Ja.
Genau, und weniger für die Bäume oder für generelle Pflanzen zur Verfügung steht.
Was macht denn ein Hitzestress physiologisch mit dem Baum? Was passiert da?
Wenn es jetzt sehr warm ist oder sehr heiß ist und dann auch noch wenig Wasser zur Verfügung steht, muss der Baum sich ja irgendwie regulieren, dass nicht zu viel Wasser verdunstet oder verloren geht über diese Spaltöffnungen, die er öffnen muss, damit CO2 in die Blätter gelangt, damit er aus dem CO2 die Zucker herstellen kann in der Photosynthese. Und so verliert er auch wieder Wasser, weil durch die Spaltöffnung geht ja nicht nur was rein, sondern auch was raus. Da geht zum Beispiel Wasser dann verloren im Wasserdampf und deswegen muss er die schließen. Und bei trockener Periode, da hat der Baum oder da fahren auch Bäume unterschiedliche Strategien, aber hat dann die Wahl zum Beispiel, ob er die Stomata offen lässt und so mit CO2 reinkommt für die Photosynthese, für die Assimilierung von Kohlenstoff und er weiter Moleküle produziert, die er zur Energiegewinnung und für andere Prozesse verwenden kann, aber dafür Wasser verliert, oder er schließt die halt und regelt somit sein Wasser aus, halt er nicht zu viel Wasser verliert, aber hat dann einen Nachteil zu Bäumen, die zum Beispiel weiterhin Photosynthese betreiben, weil er keinen Kohlenstoff assimilieren kann oder binden kann. Und dann stirbt er theoretisch einen von beiden Tote, wird langfristig gesehen, also entweder verhungert oder verdurstet.
Der Baum hat einen Konflikt.
Genau.
Entweder kann ich mein Wasser behalten oder ich kann Photosynthese betreiben.
Hitze hat auch noch einen anderen Effekt, zum Beispiel die ganzen Moleküle, die für die Photosynthese in den Blättern und generell für die ganzen Prozesse im Baum zuständig sind, die haben so wie wir Menschen auch ein Temperaturoptimum. Das liegt bei Pflanzen auch in unterschiedliche Intervalle, aber wenn es zu heiß ist oder auch zu kalt, dann können die ganze Strukturen und Moleküle, Verbindungen nicht richtig arbeiten oder nur begrenzt arbeiten. Und so gerät er dann in zum Beispiel in Hitzestress und kann dann auch nicht, wenn wir bei der Photosynthese bleiben zum Beispiel, so effizient Photosynthese betreiben, wie wenn er optimale Bedingungen hätte.
Das hängt aber sicherlich auch von der Baumart ab. Mit Sicherheit gibt es Bäume, die eine höhere Temperatur gebrauchen, um perfekt zu arbeiten. Welche Baumarten kommen denn mit den klimatischen Veränderungen besser zurecht?
Da gibt's jetzt schon, speziell für die Stadt, wenn wir jetzt hier bleiben wollen, Listen durch die Gartenbauamtsleiterinnen oder zum Beispiel durch Vorgängerprojekte wie Grüne Lunge, die dem Projekt, wo ich jetzt arbeite, vorweggegangen ist. Die haben auch schon Arten empfohlen, die sie als besonders, gerade wenn man im Hinblick auf Klima betrachtet, toleranter sind gegenüber Hitze oder Wärme. Zum Beispiel verschiedene Ahornarten, Bergahorn oder Spitzahorn zum Beispiel. Das sind aber auch verschiedene Lindenarten, wie zum Beispiel die Silberlinde oder die ahornblättige Platane zum Beispiel.
Also eigentlich Arten, die bei uns schon zu Hause sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir überall Palmen pflanzen müssen.
Genau. Wir haben schon Arten in Europa, die theoretisch mit dem Klima, auch wie es in der Zukunft sein werden könnte, klarkommen, auch in der Stadt. Das spielen dann noch, wenn man dann überlegt, was man eigentlich anbauen möchte oder anpflanzen möchte in der Stadt, unterschiedliche Kriterien. Man schaut natürlich nicht nur aufs Klima, sondern man hat ja auch Interesse, dass es eine Baumart ist oder eine Pflanzenart, die auch den AllergikerInnen gefällt oder gut Biodiversität fördert und Lebensräume für andere Lebewesen schafft. In der Stadt oder insgesamt sind so viele Ansprüche oder Anforderungen an Bäume oder Baumarten an sich, die müssen so viel gerecht werden. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nicht die eine Baumart, die perfekt ist, sondern wahrscheinlich macht es dann am Ende der Mix und muss unterschiedliche Baumarten, die unter anderem halt auch klimatolerant sind, aber auch die anderen Aspekte unterschiedlich stark oder gut abbilden können oder fördern können.
Also Ahorn finde ich ein schönes Stichwort. Bei mir in der Straße wurden so vor 5 bis 7 Jahren Ahornbäume gepflanzt. Da waren die noch ganz winzig und mussten gehalten werden. Man hat auch eine Fläche für die freigehalten. Mittlerweile sind die schon ganz schön groß geworden und die verlieren gerade jetzt im November unfassbar viel Laub. Zum Leidwesen der Bewohnerinnen und Bewohner, aber es ist okay, das gehört zum Baum dazu. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich, welche Lebensdauer hat denn so ein Stadtbaum oder Straßenbaum, bis er ersetzt werden muss? Irgendwann wird der einfach zu groß und die Fläche, die man ihm zur Verfügung gestellt hat, reicht nicht mehr aus, oder?
Ja, da ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wie vorausschauend hat die Stadtplanung gearbeitet oder die GartenbauamtsmitarbeiterInnen. Man kann ja auch für unterschiedliche Standortbedingungen unterschiedliche Arten auswählen, die zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Krone haben oder die eher schmale Krone haben. Und da gibt es auch wiederum viele Listen, wo das alles aufgelistet ist. Ich hatte ja die Lebenserwartung auch so ein bisschen interessiert. Also an sich ist nicht unmöglich, dass es Bäume in der Stadt gibt, die unfassbar alt sind. Wir haben ja im Schlosspark oder ums Schloss rum haben wir Bäume, die mehrere Jahrhunderte schon bald dort wachsen. Aber in meiner Arbeit habe ich zum Beispiel in das Baumkataster reingeschaut von der Stadt. Da fällt dann schon auf, dass es vor allem viele Bäume gibt, die ein Alter unter 80 haben und über 80 nimmt es rapide ab.
Baumkataster heißt, dass die Stadt über jeden Baum einen Katalog führt, dass jeder Baum so eine Urkunde hat und verzeichnet ist, wo stehst du, wie alt bist du?
Genau, richtig, diesen Katalog. Und da kann man dann rumblättern oder rumscrollen, kann man sich wie eine elendslange Excel-Liste vorstellen. Und da sind unterschiedliche Parameter vom Baum erstmal aufgenommen. Also wann wurde gepflanzt, wann hat die letzte Pflegemaßnahme, also zum Beispiel ein Beschnitt der Krone oder sowas stattgefunden oder wann steht die nächste an etc. Aber auch wie alt er ist oder Vitalitätsparameter wie zum Beispiel wie viel von der Krone ist noch im guten Zustand.
Und dann gibt es Menschen im Gartenbauamt der Stadt, die genau diesen Katalog pflegen,
genau.
Mit allen Daten.
Genau. Die schauen dann auch immer rein, orientieren sich daran auch, in ihrer Arbeit zu sehen, ach, wo muss ich jetzt demnächst hin, in welchen Stadtteil, und weil dort stehen wieder Pflegemaßnahmen oder da war ich schon länger nicht mehr und wo muss ich mal wieder genauer hinschauen und überlege, ob man hier eine Maßnahme durchführen muss.
Ist denn so ein Baumkataster öffentlich zugänglich? Kann da jeder reingucken?
Ich weiß gar nicht, wie das in Karlsruhe ist. Also tatsächlich ist auch so, dass nicht alle Städte, alle Kommunen einen Baumkataster haben.
Ah,
okay. Das ist natürlich ressourceaufwendig, muss gepflegt werden,
ja, total.
Es braucht Geld. Karlsruhe ist da sehr, sehr gut aufgestellt, würde ich behaupten. Wir haben ja 4 Städte insgesamt, mit denen wir versucht haben zu arbeiten. Karlsruhe ist gut aufgestellt mit Informationen über die Bäume, die sie haben. Sie sind auch sehr interessiert daran, noch mehr zu erfahren über ihre Bäume und über die Standorte in ihrer Stadt.
Jetzt habe ich dir ja von den Ahornbäumen in meiner Straße erzählt und von dem wenigen Platz, den die haben. Und ich glaube, der Boden an dieser Straße ist da auch nicht perfekt. Mhm. Wie beeinflusst denn die Bodenökologie das Wachstum und die Lebensdauer eines Baums?
Boden ist zentral, ja, weil es sind Nährstoffe, die dort vorhanden sind, die Pflanze oder ein Baum, wenn man beim Baum bleiben wolle, braucht zum Wachsen. Man kann Wasser speichern oder halten, den ein Baum auch wiederum braucht für die Photosynthese und für andere Prozesse. Deswegen hat der Boden hat wirklich eine zentrale Wichtigkeit oder Part, ein ganzer Zyklus oder ein ganzes Leben von einer Pflanze, von einem Baum. Und in der Stadt ist tatsächlich so, dass der Boden, der verwendet wird für die Pflanzung, die sind sich eigentlich immer ähnlich. Also ich spreche jetzt für Karlsruhe. In Karlsruhe wird für eine Baumpflanzung ein festgelegtes Substrat verwendet, auf Basis von Empfehlungen, von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und man hat dann noch selber, je nachdem, was für ein Standard ist und ob man vielleicht Anpassungen vornehmen muss, noch die Möglichkeit, also die Person, die dafür zuständig ist, die Planerin oder die Baumpflanzerin, dann noch was beizumischen, wie zum Beispiel Humus oder Lavagestein, um die Wasserspeicherung vom Boden zu verbessern.
Aber man muss da schon immer nachdüngen eigentlich.
Man macht es natürlich, dass man gerade Humus oder sowas beimischt, um die Nährstoffverfügbarkeit zu verbessern. Ich war mir aber nicht sicher, ob das immer in regelmäßigen Abständen wieder passiert oder nur einmal bei der Pflanzung passiert oder ob da alle 20 Jahre neu was beigemischt wird. Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ich komme mal wieder zu den Ahornbäumen in meiner Straße und zu diesen vielen, vielen Laubmassen, die darunter fallen. Ich weiß auch, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich wünschen, dass die Stadtbäume mehr beschneiden würden, weil sie beispielsweise sehr stark auch in ihr Grundstück hineinragen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass manche Bäume, beispielsweise Platanen, radikal zurückgeschnitten werden. Da wird mir Angst und Bang. Wie ist denn das Management beim Zurückschneiden von Bäumen?
Hier in der Stadt haben wir viele Menschen mit viel Interesse. Deswegen ist es ja schon irgendwie berechtigt, was zurückschneide, wenn die BürgerInnen davon beeinträchtigt werden. Ein weiterer Aspekt gerade in der Stadt ist halt auch die Verkehrssicherung oder generell die Sicherheit von allen, die in der Stadt sich bewegen. Das heißt, es wird ein Baum eher zu viel beschnitten, anstatt dass nach einem Sturmereignis was passiert und dann das Management ist für die Sicherheit des Baumes zuständig ist, zur Verantwortung gezogen wird. Und gleichzeitig ist Beschnitt auch nicht nur was Negatives. Also man kann einen Baum zum Beispiel, wenn er unter Trockenstress leidet, durch das Beschneiden der Krone auch helfen. Das Laub, das braucht ja Wasser für die Photosynthese und es geht Wasser verloren durch die Verdunstung und durch die Stomata. Und die Krone dann zu reduzieren, zu verkleinern, sodass der Wasserbedarf vom Baum kleiner ist als vor dem Beschnitt.
Jetzt kommen wir aber mal zu deinem Forschungsprojekt. Du arbeitest in dem Projekt Urboretum.
Genau.
Und da untersucht ihr verschiedene Maßnahmen. Kann man sagen, Maßnahmen gegen das Baumsterben? Welche Ansätze sind denn das?
Insgesamt ein sehr großes Projekt und ich untersuche, wie zum Beispiel die Bewässerung, ob das Bäume hat, die eigentlich nicht mehr bewässert werden. Vielleicht ist den Hörern schon mal aufgefallen, wenn die sich durch die Stadt bewegen, dass die an gerade jungen Bäumen so einen Plastikring unten am Ansatz vom Stamm sehen. Und das ist so ein Bewässerungsring. Es gibt auch Säcke, die dann um den Ring, um den Stamm befestigt werden. Also junge Bäume, die frisch gepflanzt wurden, die werden noch bewässert. Aber wenn die schon, sagen wir mal so, 3 bis 5 Jahre stehe, dann hört die Bewässerung nach und nach auf. Und wir wollten auch zum Beispiel schauen, ob eine Bewässerung darüber hinaus, also bei älteren Bäumen, ob es auch einen Effekt hat oder ob es denen hilft, durch trockene Periode durchzukommen. Oder auch, wir untersuchen unterschiedliche Baumarten und schauen, wie anfällig sind die für Trockenheit oder für Hitze oder wie anfällig waren sie in der Vergangenheit. Ein Kollege aus Freiburg untersucht, wie die in der Vergangenheit auf Trockenperiode oder Hitzeperiode reagiert haben.
Also ihr messt Vitalität oder Stress von Bäumen. Und wie geht das? Wie kann man das messen?
Wir messen beides. Wer in Karlsruhe mal unterwegs war oder auf dem Campus hat es auch vielleicht schon gesehen. Das sind silberne Pakete, die an den Bäumen hängen. Da sind Sensoren, wo ich dann aufzeichne in allen 10 Minuten, wie viel Wasser von den Wurzeln in die Blätter transportiert wird, also in Wassertransport und die Dicke oder den Umfang vom Stamm und ob der sich ändert. Ich kann zum Beispiel sehen anhand dieser Sensoren, ob ein Baum gerade eine schwierige Zeit hinsichtlich der Wasserversorgung durchmacht, also wenig Wasser zur Verfügung steht, dann schrumpft zum Beispiel der Stamm. Wir reden hier nicht von vielen Zentimeter oder sowas, sondern nur ein paar Millimeter, die dann der Baum über eine trockene Periode zum Beispiel zusammenschrumpft.
Der schrumpelt zusammen wie alles, was trocken wird, oder?
Genau, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Da sehe ich dann zum Beispiel, wenn wenig Wasser zur Verfügung steht und der Baum in so eine trockene Periode gerät, vielleicht dann auch in Probleme gerät. Mein Kollege in Freiburg, der untersucht zum Beispiel Jahrringe und kann dann auch anhand von Jahrringanalysen sehen, wann ging es einem Baum tendenziell gut, also wann hat er gute Wasserversorgung gehabt, wann herrscht ein optimale Wachstumsbedingungen für den Baum und wann ging es ihm eher schlechter. Und das kann er zum Beispiel an den Jahrringen dann auch sehen. So können wir unter anderem sehen, wie es dem Baum aktuell geht, wann er Stress hatte, ob er Stress hat. Vitalität nehmen wir zum Beispiel auch auf im Sinn von, wir schauen uns die Krone an, die Krone, die im satten Grün ist, alle Äste haben Blätter dran, theoretisch von aus, es geht dem Baum gut. Vielleicht ist auch manchen schon aufgefallen, wenn es sehr heiß war, vor allem in den letzten vergangenen Sommern, dann haben Bäume angefangen, ihre Krone auszudünnen, also Blätter fallen gelassen. Und dann sieht man auch schon, dem Baum geht's schlechter, Vitalität sinkt vielleicht.
Also letztes Jahr war ich in Freiburg im Juni und da lag das Laub auf der Straße und zwar eine ganze Menge. Das war richtig erschreckend.
Ja. Das kann auch dazu führen, dass dann manche Kroneteile sogar ganz absterben und gar nicht mehr wieder belaubt werde oder gar kein neues Laub an manche Kronebereiche wächst mehr. Da hätten wir dann zum Beispiel eine langanhaltende, abnehmende Vitalität oder Baumschade, die man sehen können, von der äußeren Betrachtung einfach.
Also ihr könnt gucken und schauen, wie geht's dem Baum. Ihr nehmt Messdaten mit Sensoren. Guckt ihr euch auch den Boden an?
Ja, also genau wie gesagt, ich habe Bodenprobe genommen, meine Kollegin in Freiburg auch und meine Kolleginnen in Karlsruhe werden auch noch mehr Bodenprobe nehmen. Die analysieren wir hinsichtlich der Nährstoffverfügbarkeit oder zum Beispiel der pH-Wert, der auch insgesamt für die Nährstoffverfügbarkeit zum Beispiel wichtig ist. Weiter schauen wir auch, wie verdichtet der Boden ist. Also ein Boden sollte möglichst locker und luftig sein, damit er viel Pore hat, die Wasser halten können zum Beispiel oder auch für den Luftaustausch. Also die Wurzeln, die brauchen auch Luft. Deswegen sind Luftpore im Boden auch wichtig für die Wurzeln. Und je verdichteter ein Boden ist, desto weniger Pore für Wasser und Luft stehen zur Verfügung und desto weniger Wasser kann er auch infiltrieren. Vielleicht hat es euch jemand bemerkt, wenn ein Boden sehr verdichtet ist oben, dann fließt auch mehr Wasser ab, anstatt zu versickern.
Klar, der kann nichts mehr aufnehmen. Genau, da ist die Oberfläche zu hart.
Genau.
Fernerkundung, ist das auch ein Thema bei euch?
Wir haben Fernerkundungsbilder, Satellitenbilder, die wir von Dritten herziehen und auswerten. Wir fliegen jetzt selber nicht mit Drohnen oder sowas. Aber es ist in meiner Arbeit tatsächlich weniger der Fall. Aber es ist auf jeden Fall geplant, es auch mehr zu nutzen, um Vitalitätskarte gerade für Karlsruhe zu erstellen, das dann auch im Gartenbauen zum Beispiel hilft, Regionen oder Stadtbereiche in Karlsruhe so zu identifizieren, wo es Bäume vielleicht weniger gut geht, also wo Bäume stehen mit wenig Vitalität oder wo sich Räume befinden, die sehr warm sind oder sehr versiegelt zum Beispiel.
Du sagst, dass ihr auch mit Uberetum direkt in Karlsruhe forscht. Wo sind denn Bäume mit euren Sensoren zu finden?
Auf dem Campus sind Bäume, die sind aber aus einem Partnerprojekt, aber wer sich mal das System einfach anschauen will, das ist genau dasselbe System. Unsere Bäume, die sind in ganz Karlsruhe verteilt, also meine Kollegin, die hat wirklich über ganz Karlsruhe Bäume, wo Banddendrometer, das sind kleine Metallbänder, die in so 3 Meter Höhe hängen, wo sie auch das dicken Wachstum des Baums misst. Und meine Bäume mit den Sensoren zum Wassertransport und den silbernen Paketen, die sind alle in Westkarlsruhe zu sehen, also in Weststadt oder in Grünwinkel.
Und da messt ihr regelmäßig Daten, also kontinuierlich oder 3-mal am Tag? Wie muss ich mir das vorstellen?
Alle 10 Minuten messen wir tatsächlich
Daten. Alle 10
Daten.
Minuten, okay, genau. Da kommt ziemlich viel zusammen.
Da kommt einiges zusammen. Wir haben aber auch noch andere Sensoren, wo wir zum Beispiel die Feinwurzeln, also weil du hast auch den Boden angesprochen, wir haben auch Kameras, mit denen wir das Feinwurzelwachstum der Bäume aufnehmen können und dann immer vergleichen können, wie viele neue Feinwurzeln sind in einem Monat gewachsen oder abgestorben zum Beispiel.
Unter der Erde, die Kameras?
Das sind Röhre und wir können durch die Röhren mit der Kamera dann durchfahren und dann werden alle Feinwurzeln um die Röhre gescannt.
Und wenn ich das jetzt spannend finde als Student, Studentin am KIT oder als Bürgerin, Bürger, kann ich mich da auch irgendwie beteiligen?
Also beteiligen im Sinn von Citizen Science oder sowas, dass aktiv an der Forschung mitgearbeitet wird, haben wir nicht. Aber als Studi kann man natürlich gerne bei uns eine Masterarbeit, Bachelorarbeit, als Abschlussarbeit schreiben oder auch als Hiwi, also wissenschaftliche Hilfskraft bei uns arbeite. Wir haben auch vor allem jetzt über den Sommer sehr viel Exkursionen durch die Stadt Angebote, um einfach zu zeigen, was machen wir in unserem Projekt oder insgesamt über die Thematik Stadtgrün und Stadtbäume zu informieren.
Macht ihr Stadtführungen?
Ja, wir haben jetzt Angebote gehabt über den Verein Waldfreunde zum Beispiel oder über die Gesellschaft für Ökologie, also Deutsche Gesellschaft für Ökologie. Wer aber sonst eine Gruppe hat, einen Verein und sagt, er fände sowas interessant, der kann immer auf uns zukommen und mal anfragen, ob wir oder wann oder ob wir Zeit hätten für eine Führung oder eine Exkursion oder eine Infoveranstaltung. Da sind wir immer bereit und auch offen, weil Wissenschaftskommunikation ist ja ein unfassbar wichtiger Teil des wissenschaftlichen Arbeitens auch.
Schön, das heißt, ihr würdet dann mit uns durch die Stadt laufen und uns Bäume zeigen, Projekte zeigen.
Ja, sehr gerne.
Gesunde Bäume, kranke Bäume.
Ja.
Ja, schön. An wen muss ich mich da wenden?
Zum Beispiel unsere Projektleitung, das wäre unter anderem Show mit CH oder ansonsten finden wir unsere Webseite urboretum.de.
Ah, urboretum.de.
Da könnt ihr eigentlich grundsätzlich jede Person anschreiben, die ihr dort unter den Kontakten findet. Da wird euch, glaube ich, immer geholfen, egal, wie ihr anschreibt.
Weil ihr alle begeisterte Baumforscherinnen und Forscher seid.
Ich würde sagen, ja.
Schön, ganz toll. Wie können denn nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Städte und Gemeinden euer Wissen nutzen? Gibt's da Kooperationen?
Also unser Projekt arbeitet ja eng mit Gartenbauamt Karlsruhe zusammen, unter anderem, aber auch mit dem Freiburger Gartenbauamt. Das ist auch eine Zusammenarbeit, wo beide von profitieren. Also wir können erstmal von dem Wissen von Karlsruhe Gartenbauamt schon profitieren, wissen, welche Bäume wo stehen, und die helfen uns mit ihrer Infrastruktur, gerade wenn wir einen Bewässerungsversuch haben zum Beispiel. Und gleichzeitig die Forschungsergebnisse, die wir produzieren, kann die Stadt Karlsruhe oder das Gartenbauamt verwenden, um ihre Baumartenauswahl anzupassen oder ihre Bewässerungsmuster anzupassen, wenn da was rauskommen sollte. Gerade auch solche Maßnahmen wie Baumartenauswahl anpassen, um zum Beispiel mehr Bäume zu pflanzen, die eher mit dem Klima in der Stadt auskommen oder klarkommen, und weniger Bäume gefällt werden müssen, was ja alles ein finanzieller Schade und ein Managementaufwand mit sich erzieht. Das ist ein Stellschrauber, wo man mit relativ wenig Ressourcen, mit wenig Geld von viel verbessern kann in der Stadt. Und deswegen hat das Gartenbauamt Karlsruhe auch großes Interesse daran, mit uns zu arbeiten und solche Ergebnisse zu produzieren und dann anzuwenden, weil das günstige Möglichkeiten sind, wie man gute Veränderungen in der Stadt anschieben kann.
Jetzt kenne ich persönlich ja kaum Leute, die den wunderschönen großen Platanen in der Kaiserstraße nicht nachtrauern. Und ich kenne auch kaum Leute, die sagen, ja, das war halt nötig. Mhm. Gibt es denn Dinge, die aktuell in der Stadtbegrünung falsch laufen?
Ich würde eher sagen, da macht es nicht eine Person was gravierend falsch oder sowas, sondern es sind eher strukturelle Sachen, die falsch laufen oder problematisch sind. Unsere Zusammenarbeit mit dem Gartenbauamt, unserem Kollegen vom Gartenbauamt, die treffen sich immer wieder, gerade im deutschsprachigen Raum, die ganzen GartenbeamtsmitarbeiterInnen, und tauschen Informationen und Erfahrungen aus. Und da ist dann eine Erfahrung, oder was man so zurückkommt, dass so 2/3 aller Kommunen ein Problem hat, was Budget angeht oder was der Haushalt angeht, und auch eher Stellen abgebaut werden, als neue geschaffen werden, und gleichzeitig steigen die Anforderungen und die Probleme, die die Gartenbauämter anpacken müssen, werden immer komplexer, werden immer größer. Das heißt, da geht es so ein bisschen so ein Spalt auf, also weniger Geld, größere, komplexere Probleme oder Anforderungen an Stadtgrün. Wenn dann auch eine Kommune Geld sparen muss, dann ist statt Grün oder Grünanlage, Grünfläche, eher ein Punkt, an dem einem schneller gespart wird, anstatt Geld ausgegeben wird, weil andere Bereiche, wie zum Beispiel Wohnraum schaffe, größere Priorität habe. Und dann ist natürlich Frage der Politik da, fair die Gelder zu verteilen. Ich verstehe das ja voll mit Wohnräume schaffe, jetzt Kitas etc. Aber nur weil es jetzt vielleicht für das kommende Jahr gerade die günstigste Alternative ist, eine Grünfläche zu sparen, ist es nicht, dass es langfristig gesehen auch die günstigste Alternative ist, weil schlechteres Stadtklima oder abnehmendes mentales Wohlbefinden, weil es immer weniger Grünfläche gibt oder Grünfläche, die immer schlechter aussehen und schlechterer Zustand sind, ja auch ein finanzieller Schaden beträgt, den man ja so einfach gar nicht berechnen kann.
Kann ich denn als Bürgerin oder Bürger helfen? Also beim Forschen, beim Messen kann ich euch nicht helfen, aber kann ich mit der Gießkanne hinlaufen und meinen Stadtbaum gießen?
Auf jeden Fall. In Karlsruhe und in anderen Städten gibt es Baumpatenschaften, heißt es, wo du, wenn du jetzt möchtest, beim Gartenbaum anrufen kannst oder eine E-Mail schreiben kannst und sage, hier, ich habe einen Baum vor meiner Haustüre, könnte ich dann vor allem mehr Verantwortung für den tragen? Und dann hast du die Verantwortung, dass der regelmäßig gegossen wird in trockener Periode. Du darfst aber auch andererseits häufig die Fläche um den Baum rum, also den Boden, zum Beispiel mit anderen Pflanzen begrünen oder dich drum kümmern. Also so kannst du den ganzen Standort aufwerten und helfen, dass der...
Ja, ist also nicht verboten. Ich darf mich da einbringen.
Ja, sehr gerne. Und es gibt auch viele Projekte, also bei uns, wie gesagt, ist es jetzt nur so, dass wir nicht direkt das Wissen der Stadtbevölkerung mit einbeziehen, aber es gibt viele Citizen Science Projekte, wo mit der Bevölkerung oder mit den BürgerInnen der Stadt zusammengearbeitet wird.
Wie geht's denn insgesamt den Bäumen in Karlsruhe? Merkt man hier schon die Folgen von Hitze und Dürre?
Ja. Was unsere Projektleitung auch immer sehr gerne zitiert oder ranführt, ist, dass in den vergangenen 5 bis 10 Jahren, also gerade Ende der 10er Jahre, 2018, 19, fast 1/3 der jungen Bäume gestorben ist und auch ältere Bäume Anzeichen von abnehmender Vitalität, also Kronenschäde etc. zeige. Ein großes Thema, was auch finanzielle Schäden mit sich bringt, also für jeden Baum, der gepflanzt wird, muss man so ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro in die Hand nehmen als Gartenbauamt hier in Karlsruhe. Das ist ja eine riesige Schade, wenn man dann ein Drittel wieder verliert nach ein paar Jahren. Deswegen ist die Interesse da, die Baumart anzupassen, das Management anzupassen, Bewässerung anzupassen, wirklich groß auch.
Unterscheiden sich da unterschiedliche Viertel in Karlsruhe? Gibt es Viertel, in denen die Schäden schlimmer und größer sind?
Also wir gehen ja rum durch ganz Karlsruhe und nehmen auch die Vitalität auf von Bäumen in ganz Karlsruhe. Und ein Ziel ist es ja auch herauszufinden, gibt es Bereiche in Karlsruhe, wo die Bäume besonders schlecht aussehen? Und wenn ja, welche Bäume stehen da? Also liegt es vielleicht an der Baumart oder liegt es an der Umgebung? Ist da besonders versiegelt oder besonders heiß oder ist da die Bodenqualität besonders schlecht?
Baumarten finde ich spannend. Welche Baumarten gibt es denn in Karlsruhe? Hauptsächlich, und sind denn die alle zukunftstauglich?
Hauptsächlich haben wir Bäume der Familie Ahorn oder Eiche zum Beispiel. Aber gerade jetzt im Stadtzentrum gibt es auch viele Platane. Und die meisten Baumarten davon sind schon geeignet. Meistens immer geeignet mit Einschränkungen, also weil wir in der Stadt auch ein relativ, obwohl es gar nicht so komplex aussieht, die Stadt eigentlich, haben wir so einen sehr komplexen Lebensraum. Nämlich manche Standorte von Bäumen haben wir zum Beispiel weniger Wuchsraum, weil Gebäude besonders nah an der Straße zum Beispiel stehen. Manchmal an einer vielbefahrenen Straße haben wir viel Streusalz, das im Winter in den Boden gelangt, was den Baum stresst oder eine hohe Verdichtung oder Versiegelung. Deswegen kann man nicht sagen, dass ein Baum für die ganze Stadt gut klarkommt, sondern viele Bäume kommen mit dem Stadtklima ganz gut klar, aber halt mit Einschränkungen. Also manche kann man zum Beispiel nicht pflanzen, wo viel Streusalz verwendet wird. Deswegen müssten die eher eine kleinere Straße, wo also nicht Hauptverkehrsstraße gepflanzt werde. Es gibt Bäume und die stehen ja auch schon, muss halt nur gucken, immer stehen die auf den richtigen Standorten.
Gibt es in Karlsruhe spezielle Bewässerungsmaßnahmen?
Die jungen Bäume, die frisch gepflanzt werden, werden ja immer noch die ersten Jahre bewässert. Und dann gibt es eigentlich keine Bewässerung mehr. Was wir auch untersuchen ja im Projekt, ob sich das lohnt, ältere Bäume auch zu bewässern. Es gibt auch andere Städte, die haben auch einen anderen Ansatz. Also die haben die dauerhafte Möglichkeit, ihre Stadtbäume zu bewässern und können dann gezielt sagen, okay, ich steuere jetzt mit meiner Wasserversorgung die und die Bäume an, weil ich weiß, die bräuchten das jetzt. Gibt zum Beispiel unterirdische Leitungen, die dann verlegt wurde.
Welchen Tipp hast du für die Stadt Karlsruhe, um mehr zu tun in Sachen Baumerhalt? Was würdest du ihnen raten?
Ich finde die Stadt Karlsruhe, weil wir auch gerade mit dem Gartenbaum zu eng schon zusammenarbeiten, finde ich, macht es, wie gesagt, ganz gut schon. Ein Tipp vielleicht wäre Prioritätensetzung nochmal überdenke, also wirklich langfristig schaue, wie viel Priorität wollen wir der grünen Fläche geben und wollen wir nicht doch mehr investieren und vielleicht auch Fläche mehrfach nutze, also was man jetzt in Städten insgesamt in Deutschland nicht so viel sieht, ist zum Beispiel, dass Parkplätze einfach nur als Parkplatz genutzt werden, aber man könnte ja zum Beispiel ja auch die Überdachung, wo und vielleicht Photovoltaik, aber auch zum Beispiel eine Grünanlage drauf platziert werde. Mhm. Also wo ich dann zum Beispiel eine urbane Parkkette und einen Parkplatz gleichzeitig zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder Dachbegrünung, Fassadebegrünung. Das sind alles Möglichkeiten oder Stellschrauben, die man noch, glaube ich, drehen könnte.
Das heißt aber auch, dass da viele Gewerke zusammenarbeiten können. Ein Stadtbauamt, Bürgerinnen und Bürger, die sich einbringen im Dialog, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ökologinnen, Ökologen, Architekturbüros. Also ich glaube, da haben ganz viele Menschen was Gutes dazu zu sagen.
Auf jeden Fall. Also an gute Ideen mangelt es sicher nicht und auch, glaube ich, auch nicht an der Bereitschaft, da mitzuarbeiten und Situationen zu verbessern. Dann kommt man natürlich nur wieder an ein anderer Trade-off oder Zielkonflikt, den man dann hat, ist, wenn man viele Stimme hat, die mit an, oder viele Menschen, die mit am Tisch sitzen und mitreden wollen, dann auch irgendwann einen Kompromiss zu finden und zu sagen, wir einigen sich auf was. Das kann auch passieren, dass halt dann ins Nichts verläuft, weil man sich einfach nicht einigen kann, wenn so viele da sind. Da vielleicht auch ein kleiner Schmankerl aus unserem Projekt. Da hat zum Beispiel auch länger gebraucht, bis wir uns alle auf Baumarten, auf die wir uns fokussieren wollen in der Forschung, weil wir können ja nicht alle Bäume, die hier in Karlsruhe stehen, untersuchen, sondern wir mussten uns auf 4 bis 10 Baumarten beschränken, die wir uns genau untersuchen. Und da saßen wir dann auch zusammen und mussten natürlich ewig brainstormen. Es war ein langer Prozess, bis wir Interesse vom Gartenbauamt, von unserer Seite, der Wissenschaft zusammengebracht hat. Und jetzt ist die Politik noch mit dabei. Und die Politik sagt zum Beispiel, wir wollen Bäume, die eigentlich eher aus Europa kommen, weniger nordamerikanischen oder asiatischem Raum. Das Gartenbauamt sagt zum Beispiel, wir wollen eher Bäume, die wenig Managementaufbedarf haben, weil es kostet Geld, was die Kommune nicht hat. Und die Forschung sagt, wir wollen Bäume, zu denen noch nicht so viel geforscht wurde, weil wir müssen ja irgendwie neue Daten produzieren.
Und was kam dann dabei rum? Welche Sorten untersucht ihr jetzt vornehmlich?
Ich kann mal für meine vier Arten, die mit den Sensoren ausgestattet sind, die alle 10 Minuten in Westkarlsruhe messen. Das sind einmal der europäische Zirkelbaum, das ist die ahornblättrige Platane, das ist die Silberlinde und die Rostkastanie.
Würdest du den Karlsruhe als grüne Forschungsstadt bezeichnen?
Wie gesagt, weil das Gartenbaum so interessiert ist, darin mehr zu machen oder wirklich sich Mühe gibt, da was zu machen und auch willig ist, da mit der Uni zusammenzuarbeiten, würde ich sagen, ja. Es gibt definitiv Städte, die weniger Antrieb haben oder weniger von sich aus selber sagen, dass sie da die Situation verbessern wollen.
Dann wären wir schon ein Vorbild mit dem KIT.
Ohne da alle Kommunen zu kennen, würde ich sagen, ja. Von dem, was ich jetzt erfahre habe, wie die Zusammenarbeit ist mit dem Gartenbauamt und der Uni, würde ich sagen, ja.
Jetzt gilt ja Karlsruhe als eine der wärmsten Städte Deutschlands. Mhm. Was bedeutet das denn überhaupt für die Stadtökologie insgesamt?
Insgesamt, dass die ganzen Probleme, die wir haben, klimatisch bedingt, also Trockenheit und Wärme, nochmal verstärkt ist als im deutschen Durchschnitt zum Beispiel. Also heißt, Karlsruhe als Stadt an sich ist nochmal wärmer als eine Stadt im Norden oder im Zentrum von Deutschland und nochmal trockener. Warum ich es auch hier wahrscheinlich auch so schön finde, viele Sonnenstunden, wenig Regen, schön warme Temperaturen.
Und wir finden es deshalb so schön, weil wir den riesigen Schlossgarten haben, weil wir den Hartwald haben, weil wir die Günter-Klotz-Anlage haben. Welche Rolle spielt denn das für unser Stadtklima, diese tollen, riesigen Grünflächen?
Wirklich eine sehr große Rolle. Nicht nur, weil Bäume ihre Umgebung kühler und man noch gar nicht so richtig weiß, wie viel oder wie weit, wie großflächig die Kühlung um die Bäume herum eigentlich ist, sondern auch, wenn es im Sommer heiß ist und man hält es nicht mehr in seiner Dachgeschosswohnung aus, dann begibt man sich am ehesten in den Schlosspark unter dem Baum mit einem kühlen Getränk und liest da ein Buch, weil es irgendwie angenehmer ist anstatt im Stadtzentrum. Das heißt, es ist ja wirklich auch ein Magnet für die Menschen, die es nicht mehr aushalten, in der Stadt dorthin zu gehen. Nicht nur klimatisch, sondern auch fürs Wohlbefinden. Also in unserem Projekt wird dann nicht nur geschaut, welche Baumarten besonders tolerant sind gegenüber dem zukünftigen Klima, sondern auch, wie Bäume auf sich das mentale Wohlbefinden von einem Menschen auswirkt. Auf das Stresslevel und Cortisolspiegel in unserem Organismus wird
da untersucht. Das heißt, ihr messt nicht nur an den Bäumen, sondern auch an den Menschen, die drunter sitzen.
Genauso wie wir die Bäume verkabelt haben, haben wir auch dann teilweise unsere Mannheimer Kolleginnen Menschen verkabelt.
Ja,
und genau, wird Herzfrequenz gemessen. Und man schaut dann, die sind auch GPS getrackt, die Menschen, die mitmachen bei dem Versuch. Man schaut, durch welche Bereiche der Stadt gingen sie und wie hat sich das auf die Herzfrequenz oder auf das Cortisol im Körper auswirkt, auf den Cortisolspiegel.
Mit Sicherheit total gut.
Hoffentlich. Die sind auf jeden Fall weiter als wir hier in Karlsruhe und in Freiburg. Das heißt, die werden wahrscheinlich als erstes jetzt was veröffentlichen. Da bin ich auch sehr, sehr interessiert, was da und alles nicht dann rauskommt.
Also Waldbaden ist nicht albern, sondern ja, eine richtig gute Idee.
Zum Wald gibt es natürlich schon viel mehr Studien. Also gerade die Studien in der Stadt sind, würde ich sagen, gerade hip auch. Also wird auch mehr Gelder, mehr Fokus, mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Aber Studien zum Wald gibt es das schon zuhauf. Und da gibt es ja schon viele Ergebnisse, viele Veröffentlichungen, die zeigen, dass man schneller gesund wird nach Krankheit, wenn man durch den Wald spazieren geht, dass insgesamt das Stresslevel senkt, wenn man durch den Wald spaziert.
Wie stellst du dir die Stadt der Zukunft vor? Mit Blick auf Bäume, mit Blick auf Klimaresilienz?
Ich stelle mir eine wesentlich grünere Stadt noch vor. Also ich habe in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass es ein EU-weites Gesetz gibt, dass die Schirmfläche, also wie viel Baumkroneabdeckung aufs komplette Stadtgebiet, dass es jetzt bis 2030 nicht mehr abnehmen darf, zur Referenzperiode.
Europaweit?
Europaweit, genau.
Wow.
Und ich stelle mir das noch einen Schritt weiter vor, also dass es nicht nur abnimmt, sondern eigentlich noch zunimmt. Ich finde, wir haben so viel Potenzial für noch mehr Grünfläche, weil man Fläche, die bisher nur einfach genutzt werde, mehrfach nutzen könnte, also Parkplätze mit Dach zum Beispiel, wo Begrünung drauf ist oder generell Parkplätze mit mehr Begrünung oder statt Parkplätze Parkanlage oder Wege, Grünschneise durch die Stadt etc. Mehr Begrünung auf Gebäude. Ich glaube, da gibt es wirklich noch viel Potenzial. Insgesamt wünsche ich mir und hoffe ich, dass die Städte immer noch ein bisschen grüner und ein bisschen lebenswerter werden.
Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schaut in das LookKIT, die dritte Ausgabe 2025. Da haben wir auf den großen Eingangsseiten visualisiert, wie die Karlstraße jetzt aussieht. Und dein Institut hat visualisiert, wie sie aussehen würde, wenn wir sie richtig schön grün machen würden und bepflanzen. Das ist so beeindruckend. Holt euch das LookKIT oder schaut mal ins Netz und guckt euch die Visualisierungen an. Es haut euch weg.
Vielleicht hier auch noch ein Beispiel. Da wurde die Fläche, die neu zur Verfügung stand, ich würde sagen, gut genutzt. Kommt darauf an, von welchem Blickwinkel man draufschaut. Aber im Ruhrgebiet sind viele Industrieanlagen durch Wandel der Industrie dort brachliegend oder wer wurde nicht mehr genutzt. Also gerade viele Kohleförderstädte oder sowas. Und die wurden teilweise sich selbst überlassen und dann hat die Natur sich das einfach zurückgenommen. Das sieht auch ganz verrückt aus. Man hat dann einen Park, eine neue Parkfläche auf einer alten Industrieanlage mit einem Ökosystem, mit einer Gesellschaft von Pflanzen, die es nicht häufig gibt oder eher selten ist, die ganz besonders für diese Industrieanlage, für die Industriebrache sind. Und ich finde, das Ruhrgebiet hat da teilweise echt gute Projekte, gute Entwicklungen hingelegt, was einfach die Stadt grüner, die Region grüner und den Menschen auch mehr Grünfläche zur Verfügung zu stellen angeht.
Welche Bäume werden denn das Karlsruhe der Zukunft prägen? Welche Baumarten? Also keine Palmen. Das haben wir ja schon abgehalten.
Nee, außer vielleicht in privater Gärte. Ich denke, es werden auf jeden Fall europäische Baumarten sein, die wir jetzt teilweise schon haben. Ich glaube, das Bild an sich wird sich gar nicht so doll verändern. Das sind auf jeden Fall Bäume, die wir schon kennen. Vielleicht Bäume aus Südeuropa. Zum Beispiel der europäische Zirkelbaum, den wir ja auch in unserem Versuch haben, der aus dem Mittelmeerraum kommt und unfassbar gut mit Trockenheit und Wärme klarkommt. Aber ja, hauptsächlich europäische Bäume. Und letztendlich muss man dann nur noch gucken, dass man den richtigen Baum am richtigen Standort pflanzt. Aber ich glaube, so viel wird sich insgesamt gar nicht ändern an den Bäumen, die wir haben.
Wir haben jetzt sehr viel über Laubbäume gesprochen. Du hast mir viele Laubbäume aufgezählt. Wie ist es mit Nadelbäumen in der Stadt? Die sieht man eigentlich kaum, oder?
Also es gibt auch Arten von Nadelbäumen, die natürlich mit Trockenwärme gut auskommen. Bei uns in Mitteleuropa wachsen Nadelbäume ja eher in Höhenlage. Und selbst da haben sie erst schon ein Problem, wenn man in den Schwarzwald schaut, dass Fichte in mittlere Lage schon schlecht geht, weil das Wasser zu wenig vorhanden ist. Und gleichzeitig wollen wir ja in der Stadt auch Bäume, die möglichst ausladende Krone haben mit einem dichten Blattwerk, um möglichst schattenspendend zu sein, möglichst viel Transpiration oder Verdunstung haben, um ihre Umgebung zu kühlen, möglichst viel Blattfläche zu haben, um Schadstoffe zu filtern aus der Luft in der Stadt. Und das sind dann Nadelbäume eher unattraktiv.
Was wünschst du Politik und Stadtplanerinnen für die nächsten Jahre?
Mehr Geld.
Gut, ja.
Mehr Geld.
Ich glaube, das wollen die auch.
Mehr wichtige Projekte zu fördern und umzusetzen. Und ich wünsche ihnen auch so ein bisschen mehr Wille, mehr in die Zukunft zu schauen und nicht nur Projekte umzusetzen, die vielleicht einen kurzfristigen Einfluss haben, um kurzfristige Ergebnisse zu erzielen, sondern auch ein bisschen die Vision, was Längerfristiges zu machen, also den Wille, was Längerfristiges zu machen. Und ich kann auch verstehen, dass das immer so ein bisschen abhängig ist von der Wählerstimme und es ist schwierig, deswegen auch, wenn alle 4 bis 5 Jahre die Legislaturperiode zu Ende ist und neue anfängt, langfristige Projekte umzusetzen. Aber das Durchhaltevermögen, das zu machen und den Wille und das Geld, das wünsche ich dir.
Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Hast denn du persönlich einen Lieblingsbaum, der dich besonders beeindruckt, der dich wissenschaftlich beeindruckt oder persönlich?
Ich habe einen Baum bei mir im Garten zu Hause, also meinem Heimatshaus oder wo ich aufgewachsen bin, stehe. Das ist ein Apfelbaum. Obstbäume eher schon mal cool, dass man eine Süßigkeit oder was von der Natur zum Naschen hat. Aber der wächst dann richtig schön schräg und es war einfach möglich als Kind, den leicht zu erklimmen, leicht drauf zu klettern. Und ich habe wirklich an einem schönen Sommertag im Garten, bin ich auf den Baum geklettert und habe einen halben Tag auf dem Baum verbracht. Da konnte man schon angenehm drauf sitzen, man konnte Äpfel naschen. Es war kühl in der Krone. Das ist definitiv mein Lieblingsbaum.
Da ist vielleicht auch die Wurzel gelegt worden zu deiner heutigen Karriere als Baumforscher. Vielleicht. Wer weiß, hat er dich so beeindruckt. Vielen Dank, Jan, für die spannenden Einblicke und für deine Arbeit daran, dass unsere Städte auch morgen noch grün und lebenswert bleiben. Das war Jan Totzki vom KIT über Stadtbäume im Klimawandel. Danke dir für dieses Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke auch.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.